Brief vom 1. Julius. Die Nussbäume des Pfarrers.
Lotte hält sich in der Stadt auf, um dort einer todkranken Frau beizustehen.
Und Werther hat Sehnsucht.
In mehrfacher Hinsicht. Er schreibt, dass sein eigenes Herz übler dran sei als das eines Todkranken. Er rettet sich in Erinnerungen. Er schildert nämlich einen Besuch, den er mit Lotte und deren jüngerer Schwester unternommen hat.
Wen haben Sie denn besucht?
Einen älteren Pfarrer. Im Pfarrhof stehen zwei schöne Nussbäume und der Pfarrer hat seinen Gästen deren Geschichte erzählt. Einer der Bäume ist 50 Jahre alt, gepflanzt am Tage der Geburt der Pfarrersfrau. Und unter diesem Baum hatte der Pfarrer sie als junger Student das erste Mal gesehen. Nun ist bereits die Tochter der beiden, Friederike, eine junge Frau. Sie gefällt Werther, nicht aber ihr Freund, ein Herr Schmidt.
Das erklär mir bitte mal genauer.
Herr Schmidt erweist sich als übellauniger Mensch. Das veranlasst Werther dazu, beim Abendessen im Pfarrhof eine sehr emotionale Rede gegen die schlechte Laune zu halten. Friederike versteht ihn, aber Lotte rügt ihn später.
Sie verteidigt doch wohl nicht die üble Laune?
Nein, aber sie findet, Werther nehme zu starken inneren Anteil an allem und dies würde ihn nochmal zugrunde richten.
Da hat sie ja nicht Unrecht.
Briefe vom 6. und 8. Julius. Törichte Kinder.
Im Brief vom 6. Juli berichtet Werther von einem Spaziergang zum Brunnen. Er ist nicht allein. Lotte und einige Kinder begleiten ihn.
Der schon einmal erwähnte Brunnen?
Ja, genau der. Werther gibt Lottes kleiner Schwester spontan einen Kuss, weil er darüber begeistert ist, wie sie Lotte ein Glas Wasser bringt. Daraufhin beginnt die Kleine zu schreien.
Und weshalb?
Sie glaubt wohl, dass ihr nun ein hässlicher Bart wachsen könnte.
Das hat man sicher den kleinen Mädchen erzählt, damit sie sich vor Männern in Acht nehmen.
Jedenfalls gelingt es Lotte, die Kleine zu trösten, indem sie ihr rät, sich das Gesicht mit Quellwasser abzuwaschen.
Und wie reagiert Werther?
Das kannst du dir denken. Er hätte sich vor Schmach gern vor Lotte niedergeworfen. Zwei Tage später berichtet Werther übrigens, dass er sich selbst wie ein Kind fühle.
In welcher Beziehung?
Töricht. Er hatte sich nach einem Blick aus Lottens schwarzen Augen gesehnt, als er sie in Walheim mit mehreren jungen Leuten getroffen hat. Ihm war, als hätte sie alle anderen angeschaut, nur ihn nicht.
Das klingt ja stark nach Eifersucht.
Umso mehr, als es sich bei den Leuten um junge Männer gehandelt hat.
Briefe vom 10. und 11. Julius. Über die Verblendung des Menschensinns.
In einem kurzen Brief empört sich Werther über den Ausdruck gefallen. Das sei ein Wort, das er hasse.
Gibt er eine Begründung?
Ihn stört die Unverbindlichkeit. Wenn ihn jemand fragen würde, ob Lotte ihm gefiele, dann sei dieses Wort viel zu allgemein.
Erfahren wir auch etwas über Lotte selbst?
Sie hält sich im Haus einer todkranken Freundin auf, um ihr beizustehen. Lotte erzählt Werther von einem Vorfall, der sich dort ereignet hat. Die Kranke hat ihren Mann zu sich gerufen.
Sie will sich verabschieden?
Nein, sie will etwas klarstellen. Ihr geiziger Mann hat ihr jahrelang viel zu wenig Geld zum Wirtschaften gegeben. Und deshalb hat sie aus der Ladenkasse des Mannes die Summe stets aufgefüllt. Nun möchte sie verhindern, dass er ihre Nachfolgerin zwingen kann, mit diesem wenigen wirtschaften zu müssen, weil sie das angeblich auch konnte.
Ich vermute, der Mann ist Werther nicht sympathisch.
Natürlich nicht. Er nimmt es zum Anlass, mit Lotte über die unglaubliche Verblendung des Menschensinns zu sprechen.
Also darüber, dass der Mann in seinem Geiz nie wahrhaben wollte, dass man seinen Haushalt unmöglich mit so wenig Geld führen konnte.
Briefe vom 13., 16. und 18. Julius. Vertraulichkeit und Liebe.
Werther schreibt Wilhelm, er könne in Lottens schwarzen Augen Anteilnahme lesen und dass sie ihn liebe.
Es wird also ein Problem mit Albert geben.
Ja, und wenn Lotte diesen voller Wärme und Liebe erwähnt, stellt sich bei Werther Ernüchterung ein. Drei Tage später schwelgt Werther in der Erinnerung daran, Lottes Finger berührt zu haben, ihren Füßen unter dem Tisch begegnet zu sein.
Ist sie darauf eingegangen?
Für sie seien es unschuldige Vertraulichkeiten, schreibt Werther, und er selbst sei nicht so verdorben, dieses Vertrauen auszunutzen. Lotte sei ihm heilig.
Aber Lotte muss doch etwas bemerken.
Sie weiß, Werther ganz gut in seine Schranken zu weisen, beispielsweise durch ein Lied auf dem Klavier, das ihn zerstreut und beruhigt. Dennoch klingt hier zum ersten Mal an, wie sehr Werther unter der Situation leidet.
Aber er sieht Lotte weiterhin jeden Tag.
Ja, und als er einmal verhindert ist, schickt er seinen Diener zu ihr, um wenigstens einen Menschen um sich zu haben, der ihr begegnet ist.
Briefe vom 19. und 20. Julius. von der Leidenschaft.
Werther ist dann den Tag über wunschlos glücklich, wenn er weiß, er sieht Lotte am Abend.
Er verschwendet also all seine Energie an die Liebe.
Ja, und sein Freund Wilhelm sowie die Mutter sind offensichtlich sehr besorgt.
Gibt es Briefe von Ihnen?
Nein, aber eine Reaktion von Werther. In seinem Brief vom 20. Juli lehnt er den Vorschlag Wilhelms ab, er solle in den Dienst eines Gesandten treten und abreisen. Und die Sorge der Mutter, er sei untätig, weist er auch zurück.
Wie gelingt ihm denn das?
Er verkündet seine Lebensphilosophie. Wenn man sich ohne Leidenschaft um Geld und Ehre bemühe, sei man ein Dummkopf.
Moment mal, Werther hat sich doch zuvor selbst als töricht bezeichnet.
Ja, weil er nicht ertragen konnte, dass Lotte ihn angeblich nicht angesehen hat.
Er ist also auf seine Weise ein Tor.
Brief vom 24. Julius. Der Schattenriss von Lotte.
In diesem Brief reagiert Werther auf eine Anfrage Wilhelms, wie es um sein Zeichnen stehe.
Ja, davon war ja in den letzten Briefen sehr wenig die Rede.
Daher überrascht Werthers Bekenntnis kaum, er zeichne gerade nicht.
Ich ahne den Grund. Aber was sagt er dazu?
Noch nie, schreibt Werther, sei seine Empfindung an der Natur voller und inniger gewesen.
Ich vermute, das heißt, er hat keinen Abstand mehr zur Natur.
Das zum einen. Zum anderen versucht er sich vergeblich an einem Porträt Lottes.
Weil seine künstlerischen Fähigkeiten angesichts der Vollkommenheit des Originals versagen?
Wir sollten eher sagen, der Vollkommenheit aus der Sicht Werthers.
Also geht es ihm ähnlich wie dem Bauernburschen mit seiner Witwe, die für ihn die Allerschönste ist und nur für ihn.
Im Falle von Lotte muss allerdings betont werden, dass sie von mehreren Leuten gerühmt und als sehr schön empfunden wird. Übrigens hat es Werther immerhin geschafft, einen Schattenriss von ihr anzufertigen.
Zwei Briefe vom 26. Julius. Vorboten des Unheils.
An diesem Tag schreibt Werther zwei Briefe. Der erste geht an Lotte. Sie hatte ihn offensichtlich um eine Besorgung gebeten. Und Werther schreibt nun, dass er auch für weitere Aufträge zur Verfügung stehe.
Worum geht es genau?
Das erfährt man nicht, aber die Mitteilung an Lotte endet mit der Bemerkung, sie solle bitte ihre Nachrichten an ihn nicht mit Sand bestreuen. Als er ihr Zettelchen an die Lippen führte, knirschte der Sand zwischen seinen Zähnen.
Der Sand, mit dem man damals die Tinte trocknete. Kein gutes Zeichen.
Der zweite Brief des Tages geht wie gewohnt an Wilhelm. Werther beschreibt die starke Anziehungskraft, die von Lotte ausgehe. Er kann keinen Tag darauf verzichten, sie zu sehen.
Lotte ist sein Magnet.
Ja, so ähnlich empfindet es auch Werther. Er muss an ein Märchen denken, das ihm seine Großmutter erzählt hat. Das Märchen vom Magnetberg.
Erzähl mal, wovon handelt es?
Dieser Berg zieht alles Eisen der Schiffe an, die ihm zu nahe kommen. Auf diese Weise zerstört er die Schiffe und stürzt die Seeleute ins Verderben.
Oh je, das klingt, als solle hier eine Katastrophe angekündigt werden.
Brief vom 30. Julius und 8. August. Albert kommt zurück.
In gewisser Weise zeigt sich die heraufziehende Katastrophe darin, dass Albert zurückgekommen ist.
Was macht er für einen Eindruck auf Werther?
Ein braver, lieber Mann, dem man gut sein muss.
Brav also in seiner alten Bedeutung von rechtschaffen und redlich.
Genau. Werther hebt auch hervor, dass Albert viel Gefühl und wenig üble Laune zu haben scheint.
Trotzdem klingt die Beschreibung in meinen Ohren ziemlich distanziert.
Was erwartest du auch? Für Werther hat sich ja Entscheidendes geändert. Wenn er nun Lotte besucht, ist Albert da. Entsprechend verkrampft gebärdet sich Werther. Er macht auf ausgelassen, was Lotte ziemlich auf die Nerven geht.
Leidet Werther?
Noch ist er eher heiter. Kaum ist Albert beschäftigt.
Wutsch bin ich draußen und da ist mir's immer wohl, wenn ich sie allein finde.
Übrigens widerspricht er hier Wilhelm. Der hatte nämlich gefordert, Werther solle sich entscheiden und entweder versuchen, Lotte ganz für sich zu gewinnen oder sich von ihr zu trennen.
Die Antwort scheint mir auf der Hand zu liegen.
Du meinst, er macht sich Hoffnung? Auch wenn dem so sein dürfte, so ärgert ihn doch das Entweder-Oder. Für ihn sind die Dinge mannigfaltig schattiert.
Könnte man auch schlussfolgern, dass sich Werther um eine Entscheidung herumwindet?
Gut möglich. Er selbst vergleicht sich allerdings mit einem Kranken. Auch von diesem könne man unmöglich verlangen, dass er mit einem Dolchstoß seine Qual beende. Am Abend schreibt Werther noch eine zweite Nachricht an Wilhelm. Er berichtet, dass ihm sein Tagebuch wieder in die Hände gefallen sei.
Das heißt, er wird nun beim Lesen dazu gezwungen, über sich nachzudenken.
Genau das. und er muss feststellen, dass ihm sein Zustand immer klar vor Augen stand, er dennoch wie ein Kind gehandelt hat.
In dem Sinne also, wie er Kinder einmal beschrieben hat. Er hat von einem Moment zum anderen in den Tag hineingelebt, ohne nach dem Zweck zu fragen.
Brief vom 10. August. Erste Klagen.
Er könnte das beste Leben führen, klagt Werther, wenn er nicht so ein Tor wäre.
Diese Erkenntnis ist ja nicht neu. Du erinnerst dich ja sicher auch an seine Selbstvorwürfe, als er sich von Lotte nicht beachtet fühlte.
Ja, aber nun mischt sich Bitterkeit in diese Feststellung.
Kannst du dazu Genaueres sagen?
Werther spricht einerseits von dem Glück, in Lottes Familie geliebt und gern gesehen zu sein. Andererseits erscheint ihm die herzliche Freundschaft, die er mit Albert pflegt, gleichzeitig lächerlich. Er kann es nicht ertragen, aus Alberts Mund zu hören, wie Lottes Mutter ihm ihre Tochter auf dem Sterbebett anbefohlen habe. Alberts bewundernde Schilderungen von Lotte machen ihn traurig.
Was er doch sicher Albert gegenüber nicht zeigt.
Nein, seine Tränen verbirgt er. Er vertraut sich lediglich Wilhelm an. Die Sache wird doch dadurch nicht besser, dass Albert Aussicht auf eine Stelle am Ort hat.
Brief vom 12. August. Alberts ungeladene Pistolen.
Die wollte er sich für eine Reise ins Gebirge ausleihen. Albert willigt ein, aber mit dem Hinweis, er selbst werde sie nicht mehr laden.
Weshalb das?
Es gab in der Vergangenheit einen Unfall. Ein Bediensteter von Albert, der den Auftrag hatte, die Waffen zu putzen und zu laden, wollte ein Mädchen zum Spaß erschrecken. Dabei hat er ihm aus Versehen in die Hand geschossen. Seitdem bleiben die Waffen ungeladen.
Nimmt Werther die Pistolen nun?
Naja, zunächst spielt er ein bisschen mit ihnen herum, hält sie sich an die Stirn.
Schon wieder eine Vorausdeutung.
Stimmt. An dieser Stelle kommen übrigens deutlich verschiedene Auffassungen zur Sprache. Als Werther sich die Pistole an die Stirn setzt, bringt Albert eindeutig sein Missfallen zum Ausdruck. Er könne sich nicht vorstellen, dass ein Mensch so töricht sein kann, sich zu erschießen.
Aber gerade hat doch Werther über sich geschrieben, er sei ein Tor.
Das stimmt. Und Albert zeigt sich hier als sehr rationale Person. Er gehört damit zu den Philistern, die Werther einmal beschrieben hat. Albert ist der Meinung, wer von seinen Leidenschaften hingerissen werde, verliere alle Bestimmungskraft.
Der Mann scheint vernünftig.
Und das Gegenteil von Werther. Dieser steigert sich in eine Rede hinein, in der er die Leidenschaft verteidigt und die Nüchternheit verdammt. Auch sei Selbstmord kein Ausdruck von Schwäche. Er kommt zu dem Schluss, dass Freude, Leid und Schmerz nur bis zu einem bestimmten Grad erträglich sind. Ist dieser überschritten, geht der Mensch zugrunde.
Ich finde, die Anzeichen für ein tragisches Ende verdichten sich.
Es geht noch weiter. Werther erzählt die Geschichte von einem Mädchen, das sich ertränkte, als ihr Liebster sie verlassen hat. Der Tod sollte ihre Qualen ersticken.
Kann sich Albert hier einfühlen?
Nein, er wendet ein, es handle sich bei diesem Beispiel doch nur um ein einfältiges Mädchen. Letztendlich gehen Werther und Albert auseinander, ohne einander verstanden zu haben.
Briefe vom 15. und 18. August. Vergangenes Paradies.
Nichts sei in der Welt für den Menschen so notwendig wie die Liebe, schreibt Werther.
Ich vermute, Lotte ist in der Nähe.
Natürlich. Werther will ihr Klavier stimmen und die Kinder möchten von ihm eine Geschichte hören.
Klingt ja ganz nach Idyll.
Nicht mehr ungetrübt. Werther fragt sich, warum des Menschen Glück gleichzeitig Quell seines Elends sei. Die Stunden, in der ihm die Welt ein Paradies schien, liegen bereits in seiner Erinnerung.
Aber diese Obsession, sich mit Erinnerungen zu quälen, wollte er doch aufgeben, wie wir aus seinem ersten Brief erfahren haben.
Du hast recht, aber damit ist es vorbei. Angesichts der Erinnerung an das Paradies sieht er vor sich einen Abgrund, schlimmer noch.
Den Abgrund des ewig offenen Grabes.
Wenn er jetzt durch den Wald läuft, fühlt er sich als Zerstörer, der mit jedem Schritt 1000 Würmchen zertritt.
Briefe vom 21. und 22. August. Identität in der Krise.
Ich finde die düstere Stimmung in den Briefen selbstquälend.
Qual ist ein treffender Begriff für den geplagten Werther. Der vergrößert seine Qualen, indem er von Lotte träumt. Sogar träumt, sie würde neben ihm im Bett liegen.
Wir wissen aber, dass hier die Fantasie am Werk ist.
Ja, und als ihm das bewusst wird, weint er auch trostlos. Auch am Tag danach schildert Werther seine beklagenswerte Lage. Er ist weder in der Verfassung zu arbeiten, noch kann er ruhen.
Man könnte sagen, er hat sich selbst verloren.
In dieser verzweifelten Lage fragt er sich, ob er nicht um eine Stelle bei der Gesandtschaft bitten soll. und sofort fällt ihm ein Gegenargument ein. Er denkt an die Fabel von dem Pferd, das seiner Freiheit überdrüssig wurde. Es ließ sich den Sattel auflegen und wurde zu Schaden geritten.
Werther ist also nach wie vor unschlüssig.
Briefe vom 28. und 30. August und 3. September. Geschenke.
Der 28. August ist Werthers Geburtstag. Von Albert erhält er eine Taschenbuchausgabe des Homer und Lotte schenkt ihm die rosa Schleife ihres Kleides, das sie beim Tanzen trug.
Und mit der Werther wehmütige Erinnerungen verknüpft. Sind das etwa Abschiedsgeschenke?
So ist es nicht gemeint. Dennoch ist es eine Einstimmung darauf. Zwei Tage später wird Werther klar, dass er fort muss.
Endlich.
In seiner Situation sieht er sein Elend nur im Grab enden.
Aber er versucht, sich zu lösen.
Ja, am 3. September schreibt er Wilhelm, dass er sich mit dem Gedanken trage, Lotte zu verlassen.
Brief vom 3. und 10. September. Abschied.
Es ist soweit. Werther ist kurz davor, wegzureiten.
Und sagt doch hoffentlich Lotte lebe wohl.
Er teilt ihr sein Vorhaben nicht mit, trifft sich aber noch einmal mit ihr und Albert in einem Garten.
Das klingt ja fast nach einem heiteren Nachmittag.
Nein, es ist nämlich Nacht. Und Werther erinnert der Ort an den Beginn seiner Bekanntschaft mit Lotte. Nun allerdings wird die Allee, die er entlangläuft, immer düsterer. Es ist Vollmond. Und auch Lotte, die an ihre Verstorbenen denken muss, kommt auf Tod und Zukunft zu sprechen.
Aber Werther, sollen wir uns wieder finden, wieder erkennen? Was ahnen Sie?
Sie sagt Werther. Das erste Mal zitiert er seinen Namen aus ihrem Munde.
Und steigert damit die Emotionalität dieser Begegnung. Lotte spricht ausführlich über ihre Mutter, über deren Sterben, über das Versprechen, das sie ihr gegeben hat.
Wie zur Bestätigung, dass sie an Albert festhält.
Bevor Werther geht, beantwortet er noch ihre Frage nach dem Wiederfinden.
Wir werden uns wiedersehen. Wir werden uns finden. Unter allen Gestalten werden wir uns erkennen.
Bemerkt sie nicht, dass es ein Abschied ist?
Vielleicht will sie ihn nicht bemerken. Sie scherzt sogar noch. Seine Worte, wir sehen uns wieder, pariert sie mit morgen, denke ich.